Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum 73. Teil unserer Reihe über die biblische Heilsgeschichte, schauen dabei die Kapitel 11 bis 17 von 3. Mose an und ich lese uns und wir lesen eingangs den ersten Vers von Kapitel 11 und dann die Verse 10 bis 14 von Kapitel 17. 3. Mose 11, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen: Redet zu den Söhnen Israel, dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf der Erde sind, essen dürft. Und dann Kapitel 17, Verse 10 bis 14. Und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches Blut isst, gegen die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Denn die Seele des Blutes, des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Darum habe ich zu den Söhnen Israel gesagt, keine Seele von euch soll Blut essen, auch der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt, soll nicht Blut essen. Und jedermann von den Söhnen Israel und von den Fremden, die in eurer Mitte als Fremde wohnen, der ein Wild oder einen Vogel erjagt, die gegessen werden dürfen, soll ihr Blut ausfließen lassen und es mit Erde bedecken. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Und ich habe zu den Söhnen Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ab Kapitel 11 begegnen wir verschiedenen Reinheitsgeboten. So wie in Kapitel 16, dem großen Versöhnungstag, den hatten wir schon in Verbindung mit Kapitel 10 näher angeschaut. Kapitel 11 benennt die reinen und unreinen Tiere. Hauptthema ist dabei nicht im eigentlichen Sinne die Reinheit, sondern die Frage, was ihr essen dürft. Das sehen wir so gleich in Vers 1 betont. Es geht also um die Unterscheidung von unproblematisch genießbaren und weniger oder nicht genießbaren Tieren. Die zum Essen erlaubten Tiere mit gespaltenen Hufen sind wiederkäuende Pflanzenfresser. Diese sind, wie wir heute wissen, frei von Trichinen und in der Regel unproblematisch genießbar. Man kann vieles essen, was aber eben von Trichinen befallen sein kann. Schweine, junger Dachs, habe ich noch nie probiert, soll auch sehr gut schmecken, kann aber eben, weil auch ein Dachs Allesfresser ist, von Trichinen befallen sein und fällt deshalb unter die Kategorie nicht zum Essen gedacht von Gott. Nicht wiederkäuende Tiere wie Schweine oder solche mit Pfoten anstatt gespaltenen Hufen sind vorwiegend Allesfresser oder Raubtiere und damit nicht ohne weiteres genießbar und deshalb fürs Volk Israel verboten. Genau darum dürfte es in diesen Vorschriften von Kapitel 11 gehen. Der Begriff rein oder unrein dürfte hier inhaltlich nachgeordnet sein. Obwohl viele Ausleger es anders sehen, auch hier ganz wesentlich den Schwerpunkt bei der kultischen Reinheit sehen, bin ich der Überzeugung, dass es zumindest hier im Blick auf die reinen und unreinen Tiere von Kapitel 11 weniger um die kultische Reinheit als vielmehr um die Frage geht, ob Tiere mit bestimmten Merkmalen ohne Probleme gegessen werden können oder nicht. Wobei Pilzsammler wissen, man kann alle Pilze essen, manche davon halt nur einmal. Hier geht es um die Frage, welche Tiere kann man öfter essen als einmal. Nicht die kultische Reinheit der Menschen, sondern gesundheitliche Aspekte stehen hier im Vordergrund. Das zeigt sich meines Erachtens auch daran, dass diese Anordnungen, vielleicht jemand schon mal beim Lesen aufgefallen, nicht strafbewehrt sind, wie der Jurist sagen würde. Das heißt, wer gegen sie verstößt, dem wird keine Strafe angedroht. Fällt auf, Sinn dürfte sein, wer hier diese Anordnungen Gottes zum Wohl der Menschen missachtet, bestraft sich im Zweifel selbst, indem er sich oder den ihm anvertrauten Menschen Schaden zufügt, gesundheitlich. Wobei wir nicht alle Details verstehen, heiß diskutiert wird die Frage des Hasen, der hier als Wiederkäuer bezeichnet wird. Warum wird er hier als Wiederkäuer bezeichnet? Warum darf gerade der Hase nicht gegessen werden? Schmeckt sehr lecker. Zur ersten Frage genau genommen ist der Hase tatsächlich zoologisch kein Wiederkäuer. Hat schon gar nicht den vierfachen Magen des Wiederkäuers. Er stößt auch nicht das Gefressene wieder hoch, wie der klassische Wiederkäuer-Kuh, um es erneut zu kauen. Allerdings hat der Hase auch wiederkäuende Kaubewegungen, die von außen auffallen. Und er frisst auch seine Kotpillen wieder. So gesehen ist er doch ein Wiederkäuer, indem er die Nahrung zweimal kaut und verdaut. Außerdem hat er halt keine gespaltene Hufen, sondern Pfoten. Und ich denke, dass Gott seinem Volk bewusst einfache und möglichst ohne wissenschaftlich-zoologische Vorbildung alltagstaugliche Anweisungen gibt. Die Leute waren ja damals vor 3.500 Jahren in der Regel nicht mit Brehms Tierlexikon draußen unterwegs. Von Trichinen wussten sie im Zweifel nichts oder wenig. Sie brauchen überschaubare Regeln ohne hunderte von Ausnahmen, für deren präzises Verständnis man dann wiederum Schriftgelehrte, wissenschaftlich ausgebildete Zoologen oder Juristen braucht. Ich denke, die Grundlage dieser Anweisungen Gottes ist nicht exakte Zoologie, darum geht's Gott gar nicht, sondern das, was man ohne fachspezifische Vorkenntnisse als Durchschnittsmensch sehen und erkennen kann. Und deshalb einfache, gültige Kriterien ohne große Ausnahmen. Und da fällt der Hase als nicht wiederkäuendes Pfotentier eben in die Kategorie Marder, Fuchs, Dachs, Katze, alles mögliche andere, was Trichinen haben kann und deshalb nicht gegessen werden sollte. Das Neue Testament bestätigt uns, dass wir diese Speisegebote nicht zu hoch hängen dürfen. Jesus betont Matthäus 15, Vers 11, nicht das, was zum Mund eingeht, macht den Menschen unrein. Und Gott selbst sagt dem Petrus, als er sich auf dem Söller des Hauses des Gerbers Simon in Joppe befindet, wir sehen es da rechts hinter dem Leuchtturm und da noch ein bisschen genauer, ziemlich genau da oben soll es wohl der Überlieferung nach gewesen sein. Wie oft das Haus mittlerweile umgebaut wurde, weiß ich nicht, ob es noch dieselben Steine sind. Aber an dieser Stelle soll Petrus, als er im Haus des Gerbers Simons in Joppe war, diese Vision gehabt haben, wo ihm Gott dieses Tuch voller unreiner Tiere zeigt und sagt, nimm und iss. Wir wissen, der Petrus wehrt sich mit Händen und Füßen niemals. Dreimal kommt dieses Tuch runter, Gott sagt, nimm und iss. Und zum Schluss sagt Gott, was ich gereinigt habe, heiße du nicht unrein. Die Speisegebote von Kapitel 11 halte ich aus all den genannten Gründen für Anweisungen Gottes, um sein Volk vor Krankheiten zu bewahren. Wir sehen darin sehr schön und eindrücklich, Gott sorgt sich nicht nur um unser Heil, sondern auch um die Gesundheit, um das Wohlergehen der Seinen. Auch wenn ohne jeden Zweifel das ewige Heil in der Bedeutung weit vor dem irdischen und zeitlichen Wohlergehen steht, keine Frage. Aber Gott blendet das eine zugunsten des anderen nicht einfach aus. Deutlich anders dürfte es dann sein mit den Bestimmungen ab Kapitel 12. Ab hier ist die Rede zunächst von der Reinheit von Frauen nach der Entbindung oder der Monatsblutung. Es ist dann im Weiteren die Rede von Aas, von Pilzinfektionen, indirekt von Leichengiften, ohne dass die erwähnt werden, aber der Sache nach. Auch hier bewegen wir uns weiter im Rahmen von Hygiene und Gesundheit. Aber jetzt kommt der Aspekt der kultischen Reinheit deutlich stärker zum Tragen mit. Denn zum Erreichen der Reinheit reicht nicht eine einfache Waschung im Zweifel oder Verzicht, sondern dann im Zweifel das Mitwirken der Priester und auch das Darbringen von Opfern. Jetzt spielt der Kult mit einer Rolle. Die Frage der Gesundheit und die geistlich-kultische Symbolik verbinden sich jetzt stärker miteinander. Wir sehen das dann sofort bei der Reinheit von Frauen nach der Entbindung. dass eine Frau nach der Geburt eines Sohnes nur halb so lang unrein ist wie nach der Geburt einer Tochter, hat sicher mit biologisch-medizinischen Gesichtspunkten nichts zu tun. Es wird vielmehr geistlich damit zu tun haben, dass die Frau eben als Erste gesündigt hat. Und dieses dramatische Geschehen des Sündenfalls, diese Tatsache der Reihenfolge, dass eben Eva als Erstes nach der verbotenen Frucht gegriffen, sie gepflückt, sie in sie hineingebissen hat und dann an Adam weitergereicht hat, diese Tatsache bleibt bis ins Neue Testament hinein von Bedeutung. Wir wissen, dass auch das Lehrverbot für Frauen entscheidend, nicht allein, aber wesentlich mit damit verbunden, begründet ist. Und ich denke, dass Gott sagt, die Frau ist nach der Entbindung einer Tochter doppelt so lange unrein wie nach der Entbindung eines Sohnes, bringt dieses geistliche Gewicht mit hinein. Andere Erklärung kenne ich nicht. Leuchtet nichts ein. Zugleich sind die Tage der sogenannten Unreinheit nach einer Entbindung oder der Monatsblutung auch ein Schutz für die Frau, da sie in dieser Zeit am anfälligsten für Infektionen sein dürfte. Wir sehen, Gott erlässt in der Verbindung mit Reinheitsgeboten einen umfassenden gesundheitlichen Schutz für sein Volk in einer Zeit, als man über Keime, Krankheitserreger, Infektionswege sicher nur einen winzigen Bruchteil dessen wusste, was die heutige Medizin weiß. Die Kapitel 13 und 14 handeln von verschiedenen Erkrankungen der Oberfläche. Das ist so quasi das Grundkriterium hier, Kapitel 13, 14, sowohl am menschlichen Körper, da geht es bei weitem nicht nur um Aussatz, vielleicht wenn überhaupt nur ganz am Rand, um viele andere Infektionserkrankungen an der Haut, an der Oberfläche des Körpers, auch an Kleidungsstücken, Pilze und so weiter, Schimmel oder Gebäuden. Kann wer will zu Hause nochmal nachlesen. Richtig spannend wird es dann Kapitel 17. Hier geht es zunächst in den Versen 1 bis 9 um das Schlachten von Tieren. Jeder Mann aus dem Haus Israel, der einen Stier oder ein Schaf oder eine Ziege im Lager schlachtet oder außerhalb des Lagers schlachtet und es nicht an den Eingang des Zeltes der Begegnung gebracht hat, um es dem Herrn als Opfergabe darzubringen vor der Wohnung des Herrn, diesem Mann soll es als Blut zugerechnet werden. Blut hat er vergossen und dieser Mann soll aus der Mitte seines Volkes ausgerottet werden. Wenn man diese Verordnung so hört, könnte man so verstehen, dass generell kein Tier abseits der Stiftshütte geschlachtet werden darf, ohne dass Teile davon als Dankopfer dem Herrn dargebracht werden. Ich habe da meine Zweifel, kenne mich aber jetzt mit allen biblischen Opfer- und Schlachtvorschriften zu wenig aus, und um 100-prozentiges Urteil abzugeben. Es geht eigentlich von Anfang an ums Thema Opfer. Ob da wirklich jedes Schlachten gemeint ist, weiß ich nicht. Manche bibeltreuen Ausleger sehen so. Eindeutig ist, Götzenopfer sollen damit unterbunden werden. Das ist ganz klar. Das wird eindeutig dann ab Vers 5, klingt meines Erachtens vorher schon an, ganz deutlich dann ab Vers 5 folgende: Dies wird angeordnet, damit die Söhne Israel ihre Schlachtopfer darbringen, die sie jetzt auf freiem Feld schlachten. Auf freiem Feld steht aber nicht die Stiftshütte. Auf freiem Feld stehen heidnische Götteraltäre oder sonst irgendwelches Zeug. Aber da bringen sie diese Schlachtopfer nicht dem Herrn dar. Und deshalb sollen sie jetzt das nicht mehr auf freiem Feld, sondern vor der Stiftshütte tun und sie als Heilsopfer dem Herrn schlachten. Gab götzendienerische Missstände, wie uns Vers 7 berichtet, und sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer den Boxdämonen schlachten, denen sie nachhuren. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein für alle Generationen. Wieder reiben wir uns eigentlich verwundert die Augen, dass da, wir sind ja immer noch im Sinai, Israel hat gerade die 10 Gebote erhalten und so weiter, Mose ist wieder gerade auf dem Berg und wir erleben Götzendienst, schon wieder. Wir müssen uns dabei vor Augen halten, im Blick auf diese vielfache Sünde Israels und seinen Hang zum Götzendienst, Das Volk Israel war von Anfang an alles andere als eine homogene Truppe. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, sage es auch hier nochmal. Müssen uns vor Augen halten, schon bevor der erste Nachkomme Abrahams geboren wurde, war Abraham ein großer und mächtiger Stammesfürst, der ohne Mühe 318 Mann zur Verfolgung der 5 Könige, die Lot entführt hatten, unter Waffen bringen kann. Müssen wir uns vorstellen. Abraham macht zack, und dann hat er 318 Mann, die auf Kamelen bewaffnet, den Heer der 5 Könige hinterherjagen können. Eine mittelgroße Streitmacht wahrscheinlich für die damalige Zeit, wo überwiegend irgendwelche Stadtkönige ihr Unwesen trieben. Weder Ismael und noch viel weniger Isaak waren zu dieser Zeit geboren. Und kein einziger dieser Männer und ihrer Familien war ein leiblicher Nachkomme Abrahams. Das Volk Israel hat ja noch gar nicht wirklich begonnen zu existieren. Von dem gab es nur den Abraham und die Sarah zu diesem Zeitpunkt. Im Sinne der Nachkommen Abrahams. Dann war immer noch, bevor Ismael oder Isaak geboren wurde, Abraham in Ägypten gewesen und hatte von dort Knechte und Mägde mitgebracht. Ägyptische und sonstige heidnische Sklaven und Mägde, unter ihnen auch Hagar. Später dann 400 Jahre Aufenthalt Ägypten, die sicher nicht ohne religiösen Einfluss auf die Israeliten geblieben waren. Selbstverständlich müssen wir davon ausgehen, dass in diesen 400 Jahren die Israeliten weit mehr von den Ägyptern, Göttern Ägyptens geprägt wurden, als von Gott Israel wussten. Und das zeigen ja auch die vorherigen Kapitel. Der Gott Israels ist für die Masse der Israeliten der Gott Moses. Mit dem haben sie eigentlich keine Beziehung, mit dem wissen sie nicht wirklich, was anzufangen. Und zu guter Letzt hatte sich beim Auszug des Gottesvolkes aus Ägypten allerlei Volks angeschlossen. Wir haben es also beim Volk Israel von Anfang an mit einer ganz bunten Truppe zu tun, bei der verschiedene Formen des Götzendienstes eher eingefleischt gewesen sein dürften als die Verehrung des einen wahren Gottes. Denken wir auch nur an Jakobs Lieblingsfrau Rachel und ihre Götzen. Auch da so ganz nebenbei kleine Situation, wo wir sehen, wie selbstverständlich in diesem ganzen Umfeld immer auch heidnische Götter und Götzen dabei waren, natürlich zum Zorn Gottes. Und ganz offenbar war die Verehrung irgendwelcher haariger Feldgeister, in der Septuaginta nichtige oder vergängliche genannt, im Volk Israel weit verbreitet. Und dem gebietet der Herr hier jetzt energisch Einhalt. Vers 9. Und du sollst zu ihnen sagen, jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der ein Brandopfer oder Schlachtopfer opfert und es nicht an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringt, um es dem Herrn zu opfern, sondern eben anderen Göttern und Götzen, dieser Mann soll aus der Volksgemeinschaft ausgerottet werden. Es kann sein, dass es tatsächlich fortan jede Schlachtung betraf, damit sich niemand rausreden kann. Er habe ja nur zum Essen geschlachtet, während er in Wirklichkeit Teile davon draußen den Göttern geopfert hat. Aber ganz eindeutig ist es, wie gesagt, nicht. Eindeutig aber ist, dass dieses Gebot auch für die Fremden gilt, die in Israel gleichberechtigt wohnen. Wir sind hier logischerweise wieder bei den sogenannten Proselyten, im hebräischen Ger, im Unterschied zu den Halotris. Diese Fremden, die Proselyten, die zum festen Bestandteil des Volkes Israel geworden sind und gleiche Rechte genießen, haben auch vollumfänglich zu 100% gleiche Pflichten. Auch religiös. Auch ihnen ist es bei Todesstrafe absolut verboten, anderen Göttern zu dienen und zu opfern. Gott will keinen Götzendienst in seinem Volk. Denn sein Volk soll ein heiliges und reines Volk sein, das seinem Gott zur Ehre lebt und auch in seinem ganzen Leben und Wesen Gott die Ehre gibt. Das zeigt dann auch der Umgang des Volkes Gottes mit Blut. In den Versen 10 bis 14, da haben sie eingangs gelesen, wird nochmal ausführlich, und da habt vielleicht beim Lesen am Anfang der Predigt gestaunt, wie oft Gott fast in den gleichen Formulierungen das gleiche Ding fast drehorgelartig immer und immer und immer wieder wiederholt. Das macht Gott dann, wenn ihm was sehr wichtig ist. Wird ausführlich betont, dass sowohl der Israelit wie auch der Proselyt, der integrierte Fremde, kein Blut essen dürfen. Auch hier die scharfe Warnung, Vers 10, gegen die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Das Thema Blut durchschauen wir wahrscheinlich bis heute in seinen verschiedenen Dimensionen immer noch nicht ganz. Klar ist, Gott hat das Blut kultisch als Sühnemittel für sich reklamiert. Darin hat es eine ganz starke symbolische Bedeutung. Das sagt ganz ausdrücklich Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Sünden zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, Hebräer 9, 22, weder im Alten noch im Neuen Bund. Das war übrigens auch schon im Abraham-Bund. Wir müssen da immer auch unterscheiden, Abraham-Bund, Sinai-Bund, zwei komplett verschiedene Dinge. Aber auch da sehen wir das Blut. Bevor Gott durch die zerteilten Tiere hindurchgeht, müssen die ja getötet und zerteilt werden. Natürlich geht das ohne gewaltiges Blutvergießen nicht ab. Auch hier ist Blutvergießen die Voraussetzung des Bundes zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Menschen. Und später wird dann das Blut bei verschiedenen Opfern an die Hörner und den Fuß des Altars gesprengt und als höchstes Symbol der Vergebung am großen Versöhnungstag auf den Sühnedeckel der Bundeslade im Allerheiligsten. Aber überall spielt Blut die entscheidende Rolle bei der Versöhnung. Bis hin zu Jesus, der seinen Leib und sein Blut für uns gibt. William MacDonald sagte deshalb, Vers 11 ist einer der Schlüsselverse von 3. Mose, man sollte ihn auswendig kennen. Der Grundsatz ist Leben für Leben. Denn der Lohn der Sünde, sagt Gott im Neuen Testament, Römerbrief, ist der Tod. Aufgrund der Sünde muss deshalb gestorben werden. Blut muss fließen, so fordert es Gottes Gerechtigkeit. Da Gott aber unseren Tod nicht will, und liebe Geschwister, liebe Gäste, was für eine großartige Sache, Gott will unseren Tod nicht. Begnügt er sich im Alten Bund mit dem Blut von Opfertieren, das Blut der Opfertiere für unser Blut. Im Neuen Bund wird das Symbol, die Opfertiere durch das Eigentliche ersetzt, das Leben des einzigartigen, wahrhaftigen Opferlamms Jesus Christus für das Leben der ganzen Welt. Und die Seele allen Fleisches, so sagt es Gottes Wort, ist nun mal in seinem Blut. Weil das Blut der Sühnung dient, soll es nicht zur Ernährung verwendet werden. Soweit können wir es nachvollziehen. Was aber ist mit dieser mehrfach betonten und wiederholten Aussage gemeint, die Seele allen Fleisches ist in seinem Blut? Man kann diese Aussage rein biologisch verstehen. Ohne Blut kann das Fleisch nicht leben. Denn das Blut versorgt die Zellen des Fleisches mit den nötigen Nährstoffen und Sauerstoff. Und wenn das Herz aufhört zu pumpen, kein Blut mehr fließt, stirbt der Mensch innerhalb kurzer Zeit. Aber so betont, wie Gottes Wort das sagt und wiederholt, dürfte damit nicht alles gemeint sein. Und es sagt eben nicht, wie Schlachter 2000 wiedergibt, das Leben allen Fleisches ist im Blut. Nein, da steht nicht Leben, da steht Seele. Im griechischen Psyche und im hebräischen Nefesh. Das sind in beiden Fällen die Fachbegriffe eben nicht fürs Leben, sondern für die Seele. Es ist eindeutig nicht vom Leben, sondern von der Seele die Rede. Die Seele, das hatten wir an anderen Stellen schon, Psyche, meint die ganze Person, meint das Wesen einer Person. Nicht einfach ihr biologisches Leben. Schlachter 2000, sonst eine hervorragende Übersetzung insgesamt, aber hier dürfte Leben statt Seele definitiv zu platt und zu oberflächlich sein. Steckt mehr drin. Siebenmal, so habe ich in einem Kommentar gelesen, habe es nicht nachgeprüft, gehe aber davon aus, das stimmt. verbietet Gott in den 5 Büchern Mose das Essen von Blut. 7 Mal. 7 ist in der Bibel ja eine Zahl der Vollkommenheit, des Abschlusses, der Vollendung. Und das heißt, Gott betont dieses Gebot schon allein formal durch seine 7-fache Wiederholung mit ultimativem Nachdruck. Und wie schon gesagt in dieser Aussage, die Seele allen Fleisches ist in seinem Blut, muss noch mehr an Bedeutung drinstecken, was selbst die heutige Wissenschaft noch nicht wirklich erfasst hat. Wir erinnern uns an die Predigt zum Thema Organspende. Ich hatte in der Zeit davor mehrfache Hinweise erhalten, sowohl auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen als auch persönlicher Erfahrungsberichte, dass Bluttransfusionen keineswegs so unproblematisch sind wie allgemein angenommen. Und tatsächlich berichtet, ich habe noch mal recherchiert, der SWR Anfang 2015, dass Untersuchungen schon seit Jahren zeigen, dass jede Bluttransfusion eine gewaltige Herausforderung für das Immunsystem ist. Bluttransfusionen werden in diesem Beitrag von SWR explizit mit Organtransplantationen verglichen. Auch das Fremdblut wird wie ein Fremdorgan vom körpereigenen Immunsystem als Fremdkörper wahrgenommen. Und jetzt wendet sich das körpereigene Immunsystem diesem Fremdblut zu und hat dann schnell nicht mehr genügend Kraft, sich mit sonstigen Entzündungen, Verletzungen des Körpers zurechtzukommen, die gerade nach einer Operation naturgemäß reichlich vorhanden sind. Eine Studie mit über 10.000 Patienten bei Operationen verschiedenster Art hat deshalb gezeigt, selbst bei nur 1 bis 2 Beuteln Fremdblut gab es 76% mehr Lungenkomplikationen, 87% mehr Wundentzündungen, 77% mehr Thrombosen als bei Patienten ohne Transfusion und zusätzlich war die Todesrate 29% höher. Nur bei 1-2 Beuteln Fremdblut. Alles Zahlen aus diesem genannten SWR-Bericht. Im Nachhinein wurde mir auch ein entsprechendes Verhalten meines Arztes vor 12 Jahren klar. Nach meiner Bypass-Operation damals kam der operierende Arzt zu mir, erzählte freudestrahlend, dass die Operation sehr gut geklappt habe, unterfügte für mich damals völlig überraschend mit deutlicher Erleichterung hinzu, wir haben keine Bluttransfusion gebraucht. Ich habe mir das sehr gut gemerkt, weil ich total überrascht war. Es war ganz deutlich erkennbar, dass er das sehr wichtig nahm, sehr positiv. Wir haben keine Bluttransfusion gebraucht. Hat mich damals vor 12 Jahren völlig überrascht, weil für mich war damals eine Bluttransfusion kaum etwas anderes, als wenn man einem Durstigen ein Glas Wasser gibt. Er kriegt halt ein bisschen lebensnotwendige Flüssigkeit verabreicht. Im Nachhinein ist mir klar, der wusste damals schon, sehr genau von den Risiken, Nebenwirkungen einer Bluttransfusion Bescheid und war sehr erleichtert, dass die in meinem Fall nicht nötig war. Ich will damit nicht sagen, dass wir auf Bluttransfusionen absolut verzichten müssten. Im Zweifel dürfte es sinnvoller sein, einem Menschen Fremdblut zuzuführen, als ihn sterben zu lassen, wenn das die unmittelbare Alternative ist. Aber es sollte sicher aufs absolut notwendige Maß begrenzt werden. Angesichts der erheblichen Risiken einer Bluttransfusion entwickeln Mediziner und Kliniken seit einigen Jahren verschiedene Alternativen. Schon 2015 arbeiteten 40 Kliniken mit einer Methode, wo das Blut, das während der Operation verloren geht, aufgefangen, gereinigt und dem Patienten wieder zugeführt wird. Dann kann man auf diese Weise auf Fremdblut verzichten. Wir sehen daran aber, wie weit Leute, die das nicht unter den Teppich kehren, sondern ernst nehmen, wie energisch die an diesem Thema arbeiten. Bei einer Auswahl einer Klinik vor einer schweren Operation könnte dieses Kriterium, ob die Klinik dann auch so arbeitet, durchaus ein wichtiges Kriterium sein. Und uns muss auch klar sein, mit Blut wird, wie mit Organen, eine riesige Menge Geld verdient. Es gibt also mächtige Lobbyisten, Interessen, die nicht nur an der Organspende, sondern auch an der Fremdblutspende ein elementares finanzielles Interesse haben. und deren Lobbyisten sitzen erkennbar auch in unserer Regierung. Wenn Jens Spahn wüsste, was er tut und wüsste, dass er sein Tun vor dem allmächtigen Gott verantworten muss, dann würde er sein verantwortungsloses Treiben um die Organspende sofort vollständig einstellen. Das Geheimnis des Blutes geht aber noch weiter als gerade ausgeführt. Ähnlich wie bei Transplantationen größerer Organe gibt es auch im Zusammenhang von Transfusionen zumindest größeren Mengen Fremdbluts Berichte über Wesensveränderungen des Empfängers. Ich hatte das damals auch kurz angedeutet. Ich habe noch mal im Internet recherchiert. Es gibt diese Berichte in größerer Zahl tatsächlich auch im Blick auf Bluttransfusion ohne Zweifel. Wissenschaftlich einordnen lässt sich das bisher wohl nicht. Aber die Berichte deuten darauf hin, dass sich in Organen wie auch im Blut Wesensmerkmale eines Menschen abbilden können und diese damit ihrerseits zu Trägern eben dieser Wesensmerkmale werden. Da gewinnt auch die biblische Aussage nochmal eine neue Bedeutung. Die Seele allen Fleisches liegt in seinem Blut. Seele ist das Wesen, die Person charakterisierenden Merkmale. Sagt Gottes Wort vor 3.500 Jahren, die Seele allen Fleisches liegt in seinem Blut. Und heute bestätigen Erfahrungsberichte, dass Wesenszüge eines Menschen nicht nur bei der Übertragung größerer Organe, sondern auch bei der Übertragung größerer Mengen Bluts mit übertragen werden können. Wie gesagt, wissenschaftlich ist da bisher so gut wie gar nichts wirklich greifbar. Aber ich dachte bei der Vorbereitung, möglicherweise steckt auch hinter früheren Bräuchen, das Blut eines starken Gegners zu trinken oder das Herz eines mächtigen, besiegten Feindes zu essen, ein Erfahrungswissen in diese Richtung. Denn da ging es ja darum, indem ich das Blut eines mächtigen Gegners oder sein Herz verspeise, mir die Kraft, den Mut, die Charaktereigenschaften, Wesenszüge dieses Menschen einzuverleiben. Ich würde es nicht für ausgeschlossen, sondern fast eher für wahrscheinlich halten, dass die damals rein erfahrungstechnisch gewisse Erkenntnisse diesbezüglich hatten. Wissenschaftlich stochern wir noch mit der Stange im Nebel. Die Aussage, die Seele allen Fleisches liegt in seinem Blut, bleibt für uns weiter ein Stück rätselhaft. Anders als im Blick auf die üblichen Speisegebote, die im Neuen Bund eindeutig aufgehoben sind, haben wir deshalb im Blick auf den Genuss von Blut bis heute auch in bibeltreuen Kreisen verschiedene Auffassungen. Wobei, ich denke, klar ist, der kultische Aspekt dürfte auch im Blick auf das Blut eindeutig im Neuen Bund aufgehoben sein. Uns macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich mir ein Blut roh als Fremdblut direkt in die Adern spritzen lasse, wo es 1:1 in den Körper eingeht. Ob ich es trinke, wie etwa die Masai, denen bleibt zum Teil in Afrika kaum was anderes übrig. Die trinken gegen den Durst das Blut ihrer Tiere, weil sie kaum andere Flüssigkeit haben. Oder ob ich das Ganze in Form von Blutwurst oder Schwarzwurst verarbeitet habe, habe ich mich jetzt wissenschaftlich nicht weiter damit befasst. Es sind natürlich verschiedene Dimensionen, aber wir sehen den Ernst, mit dem die Bibel über dieses Thema redet und verstehen da auch, warum bis heute auch in bibeltreuen Kreisen verschiedene Auffassungen, was das Blutessen, Bluttransfusion angeht, bestehen. Ganz zum Schluss redet Kapitel 17 noch vom Essen von Aas. Meint hier sicher kein komplett verdorbenes Fleisch, aber den vielleicht noch einigermaßen frisch erhaltenen Kadaver eines von wilden Tieren gerissenen Stückes Wild. Wer davon isst, sei er Einheimischer oder Fremder, der soll sich seine Kleider waschen und bis zum Abend unrein sein. Wahlwort meint irrtümlich, brüdergemeindlicher Ausleger aus Amerika, glaube ich, dass dieses Gebot für den Fremden in 5. Mose 14, 21 relativiert sei. Ich betone es deshalb auch an dieser Stelle. Dort heißt es, ihr dürft keinerlei Aas essen, dem Fremden, der in deinen Toren wohnt, magst du es geben, dass er es isst. Oder einem Ausländer kannst du es verkaufen. Die mangelnde Präzision bei Wahlwort beruht darauf, dass er sich hier allein auf die hebräische Bibel stützt, was ich grundsätzlich für einen schweren Fehler halte. Und er missachtet den differenzierten Wortlaut der Septuaginta, der griechischen Übersetzung. Tatsächlich steht hier bei 5. Mose an erster Stelle Geher, das hebräische Wort eigentlich für den integrierten Fremden. Aber die hebräische Sprache ist nicht so differenziert wie die griechische. In der griechischen Übersetzung steht schon Paroikos. Es ist ganz klar, dass es zwischen dem Geher und dem Nochar, dem Proselyten, dem Vollintegrierten und dem absolut nicht integrierten Halotri, eine ganze Menge Schattierungen gibt. Das Hebräische benennt diese Schattierungen nur sehr ungenau. Das Griechische sehr viel genauer. Und im Griechischen steht hier schon an erster Stelle der Paroikos, nicht der Proselyt, der Vollintegrierte, sondern der Beisasse, ein teilweise, aber eben nicht vollintegrierter Fremder. An zweiter Stelle dann eindeutig der ganz Fremde, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen. Ganz wichtig, der Gesamtzusammenhang zeigt eindeutig, dass genau wie die Septuaginta richtig wiedergibt, an dieser Stelle 5. Mose mit dem Fremden nicht der integrierte Fremde gemeint ist. Ich betone das einfach deshalb, weil um die bleibend spannende Diskussion des Fremden kommen da immer wieder derartige Ungenauigkeiten, Argumente. Wenn man genau hinguckt, es hat einfach damit zu tun, dass man nicht genau den gesamten Textbefund analysiert. Unser Thema heißt rein und gesund. Rein und gesund will Gott sein Volk haben. Dazu verbindet er mit kultischer Reinheit Ordnungen, die der Hygiene und der Gesundheit seines Volkes dienen. Und wir sehen dabei ganz eindeutig, es ist ganz wichtig, dass wir das auch voller Vertrauen mit nach Hause nehmen, dass das Wort Gottes keinesfalls an die Erkenntnis der damaligen Zeit gebunden ist. So wird ja permanent, zunehmend auch in frommen Kreisen argumentiert. Ist halt 2000, 3000, 4000 Jahre alt. Der Paulus wusste halt nicht, was wir heute wissen. Wenn mir so ein Argument in der biblischen Gemeinde begegnet, kriege ich immer einen roten Kopf vor Zorn und einen dicken Hals. Paulus wusste nicht. Was wird damit gesagt? Das Neue Testament wird von Gotteswort zu Menschenwort degradiert. Mit der Aussage, Paulus wusste nicht, behauptet der Betreffende, ob er sich das gedacht hat oder nur dummes Zeug hinterherredet, dass das Neue Testament nicht Gotteswort, sondern Menschenwort ist, dass Paulus seine eigene zeitgebundene Theorie weitergibt und nicht göttliche Offenbarung. Und wir sehen, nicht nur bei Paulus vor 2000 Jahren, sondern bei Mose vor 3500 Jahren, dass Gottes Wort keineswegs an die Erkenntnisse der damaligen Zeit gebunden ist. Obwohl man damals ziemlich sicher nichts oder wenig von Trichinen, Leichengiften und vielen anderen Krankheitserregern wusste, verbietet Gott den Genuss und das Berühren von Dingen, die damit infiziert sein könnten, gerade beim Aas und so weiter, Toten. Es dürfte vielleicht kaum ein paar hundert Jahre her sein, ich weiß nicht, ob es 18. oder sogar erst 19. Jahrhundert war, dass auf einer Entbindungsstation massenhaft Mütter und Kinder starben, weil die Ärzte aus wissenschaftlichem Interesse im Keller Leichen sezierten und dann ohne ausreichende Desinfektion, weil sie nichts von Leichengiften wussten, Entbindungen durchgeführt haben und haben die Leichengifte massenhaft auf Kinder und Mütter übertragen, die sind gestorben wie die Fliegen. Und die Leute haben sich gerätselt, was passiert hier? Der allmächtige Gott wusste von diesen Dingen schon vor 3500 und mehr Jahren bestens Bescheid und hat sie in seinen Ordnungen für sein Volk zum Wohl derer, die zu ihm gehören, berücksichtigt. Auch wir tun gut daran, uns an seinem Wort zu orientieren, auch wenn wir bis heute nicht alles verstehen können. Gottes Wort irrt nie. Gottes Wort irrt nie. Im Hören und Tun dieses Wortes liegt Heil und Segen, sowohl für uns selbst wie auch für unser ganzes Volk. Amen.